Wenn man Ihre Biografie anschaut, Herr König, dann sollte man meinen, eigentlich müssten Sie als Ausstellungsmacher wunschlos glücklich sein. Sie haben die Skulpturprojekte in Münster gegründet, Sie haben die Manifesta kuratiert, Sie waren an der legendären Documenta 5 beteiligt, waren Direktor der berühmten Städelschule in Frankfurt, haben eigentlich mit allen interessanten und großen Gegenwartskünstlern zusammengearbeitet, von Gerhard Richter bis Josef Beuys. Mit Andy Warhol haben Sie sogar dessen erste Einzelausstellung in einem Museum in Stockholm gemacht. Aber dann, als Sie als Direktor des Museums Ludwigs gegangen sind, haben Sie Ihrer Abschiedsausstellung den Titel gegeben, ein Wunsch bleibt immer offen. Sagen wir mal, Sie bekommen jetzt den Ausstellungsort, den Sie wollen, jeden Etat, den Sie wollen, alle Künstler, die Sie wollen, alle Mitarbeiter, die Sie wollen. Sie können machen, was Sie wollen. Wahrscheinlich die schlimmste Frage, was würden Sie tun?
Naja, die Frage ist ein Albtraum, weil wenn man sich die Welt selber sozusagen bastelt, ist das eigentlich nervig für alle anderen und für einen selber vielleicht auch nicht besonders erkenntnisreich, weil man dann gar keine Fehler mehr machen kann, aus denen man lernt.
Das könnte ja auch heißen, haben Sie nie von so einer idealen Ausstellung geträumt? Das müsste ja auch nicht jetzt sein. Das könnte ja ein Wunsch sein, der schon lange offen ist, der seit 40 Jahren offen ist.
Ein Ausstellen ist ja nur eine Form, etwas zu veröffentlichen. Und zwar eine interessante, weil sie räumlich, haptisch, emotional, in Anwesenheit anderer, überprüfbar vonstatten geht und dann ist sie zu Ende. Und das macht es eigentlich interessant. Und heute, wo die Kids alle aufwachen, sozusagen mit dem E-Mail, bevor sie überhaupt zum Frühstück gehen und so, haben sie eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt, viel komplexer, viel, alles ist verfügbar. Und auf der anderen Seite schwinden natürlich auch bestimmte Wahrnehmungsdinge, andere kommen hinzu. Ich würde diese Idee einer Ausstellung nicht unbedingt so verabsolutieren. Manchmal ist ein Film besser. Also insofern wäre ich vorsichtig, jetzt von dem Ausstellen als solchen sprechen. Das ist ein Medium, was von Künstlern entwickelt wurde. Und das ist etwas, was man unbedingt aufrechterhalten sollte. Und eine Herausforderung, immer sich was Neues einfallen zu lassen. Ja.
Also eine Ausstellung ist ein Medium, das ist klar, so wie das Radio ein Medium ist, so wie der Film ein Medium ist, die Fotografie etc. ein Medium ist. Aber es gab doch in Ihrer Karriere so etwas wie einen idealen Ausstellungsort für Sie oder fast idealen. Das muss der Portikus gewesen sein in Frankfurt.
Ja, das war quasi ideal. Und zwar, weil der Portikus, Sie müssen wissen, also es gibt die ehemalige Stadtbibliothek in Frankfurt, in der Wallanlage. Sie ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Nur die klassizistische Fassade des Portikus selber ist stehen geblieben. So wie das UNESCO-Zeichen mit den Säulen davor. Und plötzlich hatte das eben dieses Las Vegas-Symbol von Kultur. Aber dahinter war gar nichts. Und wie ich nach Frankfurt gekommen bin an die Schule, habe ich gesagt, wir brauchen sozusagen einen Ort, wo man Konflikte öffentlich austrägt und mit einer gewissen Formalisierung einen Raum hat, der der Kunst gewidmet ist.
Das war 1988, da sind Sie als Professor und nach Frankfurt gekommen.
Das Schöne an dem Portikus, es war eine Kritik an dieser vordergründigen Kulturpolitik der Stadt Frankfurt. Das war früher Frankfurt, dann wurde es Krankfurt, dann wurde es Bankfurt. Es hatte einen schlechten Ruf, es hatte aber eine Vitalität. Und dann kam die Idee, dass man entlang des Mains diese Museen baute und schwer Geld steckte in die Kultur. Aber es kam ein Punkt, wo man quasi die Kultur auch instrumentalisieren wollte, um einen Ruf zu transformieren. Und da war der Portikus perfekt dialektisch. Einerseits sah es schwer nach Kultur aus, aber dahinter war lediglich ein Schuhkarton, Oberlicht, sehr gute Proportionen und man konnte individuelle, einzelne Positionen unmittelbar präsentieren.
Und der lag am falschen Ende der Stadt, könnte man sagen, nicht wahr? Das war jetzt nicht da, wo die Kunstmeile ist, sondern schräg gegenüber war ein Bordell, die Großmarkthalle war nicht weit. Dort haben Sie Dieter Roth gezeigt zum Beispiel, Gerhard Richter haben Sie dort gezeigt.
Dieter Roth war der Anfang, weil das war mal eine Bibliothek gewesen. Und das ist so, wie die Amerikaner sagen, on the wrong side, on the other side of the tracks. Also da, wo quasi die Slums sind, also im Süden wohnen die reichen Leute, Und im Osten sozusagen ist es runtergekommen und das war auch das Ostend.
Also man musste ja extra dorthin wollen.
Ja.
Es war nicht so wie am Museumsufer, wo dann eine Institution neben der anderen ist. Man musste sich richtig auf eine kleine Reise durch die Stadt machen. Und warum war das dann ideal für Sie, Leute dort mit Kunst zu konfrontieren?
Naja, weil Sie eben den Richter erwähnen. Zum Beispiel der Richter war dann eine Weile Professor auch an der Städelschule und hat damals diesen Bader-Meinhof-Zyklus gemacht. Ich hatte das peripher mitbekommen und habe gesagt, das ist schon perfekt. Es hat aber mehr mit einer Generation zu tun. Also ich bin 43 geboren, habe sehr viel meinen älteren Geschwistern zu verdanken und bin quasi mit diesem Nazi-Trauma sehr bewusst aufgewachsen, obwohl ich ganz katholisch sozialisiert wurde, sodass ich mit 13, 14 Jahren glaubte, per Anhalter nach Frankfurt trampen zu müssen zum Auschwitz-Prozess. Es war natürlich auch naiv, es war quasi wie so eine katholische Selbstkasteiung. Aber für mich war immer wichtig, einen ästhetischen hohen Anspruch zu haben, der Sache so nahe zu kommen wie möglich, eine Risikobereitschaft zu haben, aber zugleich einen politischen oder ökonomischen Kontext, damit das eine Vitalität hat und nicht Kunst als Kunst. Also wir sind sozusagen so sehr in diesem Kunstbetrieb drin und ich bin Mr. Kunstbetrieb in gewisser Weise und versuche natürlich immer wieder, das zu umgehen, aber dann wiederum bei der Kunst in keinster Weise Zugeständnisse machen. Und ich bin ja eigentlich ein Amateur, ich bin ein begnadeter, faszinierter Amateur und ich bin immer bereit, Fehler zu machen und in Zukunft diese Fehler zu vermeiden und dann gegebenenfalls neue. Also insofern habe ich keine ideale Vorstellung von der Ausstellung.
Sprechen wir mal darüber, wie Sie Mr. Kunstbetrieb geworden sind. Was auffällt, ist, dass Sie in Ihrem Leben mehrfach einiges über den Haufen geworfen haben. Also vom freien Kurator sind Sie an die Städelschule gegangen, zum Beispiel als Rektor. Sie sind irgendwann dann Museumsleiter geworden in Köln. Sie haben immer wieder Dinge über den Haufen geworfen, aber als Sie volljährig wurden, haben Sie mal gesagt, da haben Sie alles über den Haufen geworfen. Sie sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Sie haben sich von der Schule abgemeldet, deshalb auch kein Abitur. Sie haben den Wehrdienst verweigert. Sie haben Ersatzdienst gemacht in einer psychiatrischen Landesanstalt.
Ja, aber ich habe den Ersatzdienst auch verweigert.
Sie haben den auch abgebrochen, ja.
Ja, ja. Also ich war ein fahnenflüchtiger Pazifist. Also eigentlich alles Dinge, die man nicht tut.
Sie sind regelrecht nach London abgehauen damals.
Ja, aber das hört sich ja alles so furchtbar romantisch an. Ich habe ja auch nie was zu Ende richtig gemacht. Also ich bin Professor, aber habe kein Abitur.
Als Sie damals alles über den Haufen geworfen haben, Herr König, müssen Sie aber auch irgendwann zur Kunst gekommen sein in dieser Zeit, als Sie so in Ihren Anfangszwanziger waren. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie Sie Mr. Kunstbetrieb geworden sind, gab es denn so etwas wie ein, Sie sind katholisch sozialisiert, da wage ich die Formulierung, ein Erweckungserlebnis, also so eine Art Kunsterweckungserlebnis?
Naja, ich war mit der Schule im Volkwang-Museum in Essen und habe dort ein Plakat gesehen, im Museum selber, aber irgendwie bei der Garderobe, ein kleines Plakat von einer Ausstellung direkt um die Ecke des Museums. Und das waren so Kritzeleien, pornografisch, Penis, Vaginaform und dann so Zahnpasta-ähnliches Geschmiere, also so wie Toiletten, aber sensibel. Hatte keine Ahnung und bin dann da hingegangen in der Pause, weil ich war fasziniert, dass man sowas ausstellt, beziehungsweise ein Plakat macht, um das auszustellen. Und das hat mir sehr imponiert, das war Cy Twombly. Und das war ja eine Firma, die das zeigt, um damit Geld zu verdienen. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Dieser Pragmatismus hat mich eigentlich nie verlassen.
Interessant an diesem Cy Twombly-Erlebnis, also da ist etwas, was, Sie haben es beschrieben, wie Penisformen aussieht, irgendwie so weiß drüber, spermahaft fast, wird kostbar gerahmt und als Kunst an die Wand gehängt. Interessant finde ich, dass Sie diesen Gedanken im Grunde aufgegriffen haben für Ihre erste Ausstellung, die Sie gemacht haben, als Sie dann 1962 volontär bei der Galerie Rudolf Zwirner waren. Das geschah auf Vermittlung Ihres Vaters, dass Sie dorthin kamen. Der war Farbenhändler in Münster. Und dort haben Sie dann in Ihrer ersten eigenen Ausstellung sogenannte WABs gezeigt.
Ach so, ja.
Das waren Trash-Objekte, die Sie intelligent bearbeitet haben, wie ich finde. und eben auch kostbar gerahmt haben und dann als Kunst an die Wand gehängt haben. Erzählen Sie mal, was diese WABs sind und warum Sie die da ausgestellt haben.
Naja, also diese BAP-Geschichte ist entstanden. Ich war mit 4 Leuten zusammen, die auch alle Aussteiger waren oder kein Abitur gemacht haben. Und 2 von denen hatten eine Lehre gemacht als Setzer. Und ein Setzer, Schriftsetzer, das war sozusagen die Aristokratie der Arbeiterschaft aus dem linken Milieu. Und da ergab sich die Möglichkeit, da in der Galerie im Keller so eine kleine Ausstellung machen zu können. Und dann haben wir mit einem Buchbinder zusammen sehr edle Schmetterlingskästen gemacht. Und diese kleinen Päckchen, württembergische Automaten, was immer auch.
Betriebsgesellschaft.
Das kostete 20 Pfennig. An den Raststätten konnte man auf dem Klo das ziehen. Und das war ein kleines Päckchen. Und in dem Päckchen war ein Taschentuch aus
Zellulose wahrscheinlich.
Und sowas, ja. Und ein ganz dünnes Plättchen Seife. Und um das irgendwie attraktiv zu machen, waren auf der Rückseite von diesem Päckchen, das waren durchnummeriert 365 Karlauer. Und das waren Witze, die waren alle sehr, sehr, sehr sexistisch, rassistisch und wirklich durch und durch reaktionär. Und wir konnten es nicht glauben und haben dann, wir haben ein Institut für Plattitüdenforschung damals gegründet und haben diese Päckchen dann bei der Firma erworben, 365 Stück, und haben immer die Pointe von diesem Doofwitz mit Tippex zugemacht. Und jetzt lesen Sie diese Witze ohne Pointe und die sind total ambivalent. Also die haben sozusagen eine philosophische tiefe Blödheit, die wieder interessant ist. Das ist natürlich aus der Literatur von Karl Valentin bis Beckett. Und die Päckchen waren auch entweder in Rosé oder in Bleu. Also sie hatten auch noch eine Gender-Implikation und von der Typografie auch sehr so typisch nachkriegshaft. Eigentlich sahen sie ein bisschen DDR-produktmäßig aus. Und die Dinger haben wir verkauft.
25. Also Sie haben sie in diese Schmetterlingskästen erstmal schön gerahmt.
Immer wieder, wenn ich irgendwo im Rheinland bin, hin und wieder treffe ich die irgendwo auf dem Klo oder so.
Aber es hatte ja auch was von Kunst. Also es hatte was Serielles, das kam damals in der Kunst auf. Es klingt so, wie Sie es erzählen, fast, als hätte es eine gewisse Nähe zum Fluxus. Und dann überrascht es vielleicht gar nicht, dass Daniel Spürri ein Künstler der Galerie Zwirner war und ganz scharf darauf war, ein solches Produkt von Ihnen, ein Kunst-WAB, zu besitzen.
Naja, das war natürlich sozusagen schon atmosphärisch. Sie dürfen nicht vergessen, das Interesse an der bildenden Kunst ist im Rheinland sehr stark gewesen, weil man wollte ja quasi nach vorne gucken, ohne quasi die eigene traumatische Vergangenheit zu verdrängen. Also diese Phase war eigentlich ungewöhnlich und hat sich so ausgesät. Und dadurch ist auch diese Illusion aufgekommen, als wäre Köln und das Rheinland plötzlich sowas wie ein Zentrum der avantgardistischen Kunst.
In der Zeit waren Sie jedenfalls dort, Herr König. Ja. Als Sie Volontär waren in der Galerie Zwirner Anfang der 60er Jahre, hießen Sie da eigentlich schon Kasper oder hießen Sie da noch Rudolf?
Nein, mein Name ist Rudolf Hans und wie ich dann die Biege gemacht habe aus diesem Ersatzdienst, musste ich meinen Namen ändern, weil ich kriegte per Einschreiber Briefe nach England und hätte ich den angenommen, dann hätten sie mich in die Bundesrepublik gesteckt. Und die sind auch immer zu meiner Mutter gekommen und die hat gesagt, ach, sagen Sie mir doch, wenn Sie meinen Jungen finden und so, wir machen uns solche Sorgen und so.
Aber da hatten Sie sich schon Kasper genannt und waren in London verschwunden.
In London, ja. Und die Anekdote ist nämlich auch nicht schlecht. Ich habe einen Zeitjob gehabt in einer Galerie, Robert Fraser, das war so Swinging London. Wir da auch wirklich ein- und ausging, waren eben die Rolling Stones und die Beatles. Aber der große Star damals war Rudolf Nureyev. Und der Galerist war schwul, das war ohnehin ein sehr extremer schwuler Laden. Und ich war 19, 20 und kurze Hose und lange Beine. Ich bin im Internat groß geworden. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit Homosexualität. Obwohl ich selber total heterosexuell bin. Aber das hat mich genervt. Rudolf, Rudolf. Und so bin ich auf Kasper gekommen, weil das war sozusagen phonetisch, konnte man nicht so weich und melodisch aussprechen.
Gut, wenn man frech sein wollte, könnte man jetzt sagen, Kasper König kuratiert alles, sogar seinen Vornamen. Gibt es denn noch Leute, die Sie Rudolf nennen? Ihr Bruder Walter zum Beispiel, sagt der Rudolf zu Ihnen oder Kasper?
Mein Bruder Walter, nee, der sagt schon Kasper. Und aber mein ältester Bruder, der hat immer darauf bestanden, also mich Rolfchen zu nennen.
Eines der Prinzipien als Ausstellungsmacher, um darauf zurückzukommen, dass man sehr schnell erfährt, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, eines ihrer Prinzipien lautet, man muss manche Dinge manchmal einfach machen. So ist zum Beispiel Andy Warhol zu seiner ersten Einzelausstellung in einem Museum gekommen in Stockholm, weil sie es einfach gemacht haben. Sie haben ein Ausstellungskonzept verfasst für ihn, haben ihm einen Brief geschrieben, haben ihm das vorgestellt, so ja, etwa,
das war
aber...
ein bisschen anders. Es war insofern so, dass im Nachhinein, ich bin ja vollkommen naiv damit umgegangen, ich steckte in einer ziemlichen Zwickmühle, weil ich musste alle 4 Monate die USA verlassen, entweder nach Mexiko oder Kanada, und dann war es immer noch zweifelhaft, ob man wiederum Visum bekam für weitere 4 Monate. Das heißt, ich war darauf angewiesen, einen permanent, also einen grünen Schein zu bekommen, den man nur bekommt, wenn man nachweisen kann, dass man etwas macht, was ein Amerikaner nicht machen kann. Und da war eben die Idee, dass ich Vertreter bin vom Moderne Museet in Stockholm, und der Vorgänger hat gesagt, ich gebe dir Rückendeckung, aber du musst ihm etwas bieten, ja, make him offer you can't refuse. Dann habe ich gesagt, wir machen eine Ausstellung, wo wir uns nichts leihen, sondern alles wird produziert für Stockholm, und habe ein eigenes Briefpapier gemacht, und sukzessiv hat es geklappt. Und ich hatte dann eben meine Green Card. Ja, das war auch gut.
Aber Stockholm hatte eine Ausstellung, in der viele Dinge zu sehen waren, die heute noch berühmt sind. Da waren die Silver Clouds zum Beispiel zu sehen, also diese Aluminium-Techno-Wolken, die meistens unter der Decke eines Museums schweben. Es waren die Flowers zu sehen.
Es waren zwei Motive, ganz groß. Das eine waren Blumen und das andere war der elektrische Stuhl. Also sozusagen Wunderkind und Untermensch. Also zwei Extreme. Und so ist dieser dicke Katalog entstanden, vollkommen naiv, habe ich die Xerox-Maschine benutzt und manche Motive dann 20 Mal gelassen und andere 3 Mal und so weiter, und habe das dann dem Ball übergeben, und der hat es sich 2 Mal genau angeguckt, hat 2 Seiten daraus entfernt und gesagt, okay. Dabei war das Ganze wirklich rein naiv, eine Projektion, was ich glaubte, Warhol sei. Also das war ein Glücksgriff, weil der Betrieb kann sehr zynisch sein. Die Kriterien sind immer nur Erfolg. Das heißt, auch Sie, das geht ja nicht anders aus der Kommunikation heraus, nennen 3 oder 4 Namen, mit denen ich beruflich was zu tun hatte. Und dann denkt man ja, das ist ja nur sozusagen in der Top-Etage. Dabei entspricht das überhaupt nicht der wirklichen Gegebenheit, wie Dinge sich zusammenrücken und wie Ideen entstehen und wie man lernt. Ich wollte ja nie ein Groupie sein. Ich wollte mich ja irgendwie nützlich machen. Ja.
In dem Zusammenhang ist vielleicht noch ein anderer Aspekt dieser Warhol-Ausstellung in Stockholm ganz interessant. Sie wollten nämlich auch, dass Warhol 2 Filme zeigt. Kiss und Sleep.
Nein, es waren mehrere Filme.
Also 2 sind auf jeden Fall dann auch produziert worden von dem Museum in Stockholm. Das hat schrecklich viel Geld gekostet für damalige Verhältnisse. $18.000. Warhol wollte eigentlich nicht. Sie wollten unbedingt. Ja. Filme wurden produziert, Warhol hat auch Filme geschickt nach Stockholm, aber was ankam, war reiner Schwarzfilm. Da war also nichts drauf zu sehen, außer Schwarz. Es war nicht der Kiss-Film, nicht der Sleep-Film und keine anderen dieser Filme. Er hat sie offenbar bewusst falsch kopiert. Und daraus kann man doch als Ausstellungsmacher etwas mitnehmen fürs Leben, dachte ich, als ich das gehört habe.
Ja, das
also
fand ich auch
Sie haben sich durchgesetzt, aber scheinbar durchgesetzt als Kurator mit einer gewissen Sturheit. Und der Warhol als Künstler hat aber am Ende die Oberhand behalten.
Ja, ist ja auch richtig so. Und das war auch sehr intelligent, weil er glaubte, wenn er zum ersten Mal mit einer großen Ausstellung in Europa gezeigt wird und diese Avantgarde-Filme wie Sleep oder Banana oder so, die 8 Stunden dauern, passiert nichts, aber er Ambitionen hat, eigentlich nach Hollywood zu kommen und so wie Interview Magazine real im Fernsehen eigene Shows zu haben, ganz voll affirmativ, würde ihm das schaden. Und er hat eben veranlasst, dass diese Filme als Black Leader kopiert wurden. Da war nichts. Aber dann hat er wiederum mir ein Bild geschenkt. Da habe ich gesagt, wenn ich meins dem Museum schenke, schenkst du auch dem Museum eins. Und jetzt sind da 2 Riesenbilder. Das ist wunderbar. Mein jüngster Sohn ist Galerist. Und wenn der hin und wieder mal in Stockholm ist, sagt er, eigentlich gehörte das Bild ihm. Das Bild würde heute $40 Millionen kosten. Ja? Und ich habe gesagt, ja, aber das ist vollkommen egal. Ohne diesen schwarzen Film hätte er auch keine Veranlassung gehabt, mir ein Bild zu schenken, und ich hätte ja gar nicht das Geld gehabt, den Rücktransport überhaupt zu zahlen.
Ich finde, man kann Sie ganz gut kennenlernen als Ausstellungsmacher durch die Art, wie Sie mit Künstlern zusammengearbeitet haben. Das ist jetzt keiner der ganz großen Namen mehr, inzwischen doch wieder Franz Erhard Walter. Das war einer, mit dem Sie im selben Jahr 1968 zusammengearbeitet haben. Ein Objektkünstler, könnte man sagen. Professor für Bildhauerei an der Kunstakademie in Hamburg. Er macht Objekte, die man benutzen kann. Meistens aus dickem Stoff. Und die Skulptur, das Kunstwerk, wie man auch immer will, ist eigentlich erst dann fertig, wenn sich zum Beispiel Menschen einwickeln in diesen Stoff oder ihn irgendwie anders gebrauchen. Das hat dann auch zum Titel des Buchs geführt, das Sie mit ihm gemacht haben. Objekte benutzen. Das Buch ist verlegt worden, es war das erste in dem Verlag, den Sie mit Ihrem Bruder gegründet haben. Aber danach haben Sie nicht wieder mit Franz Erhard Walter zusammengearbeitet. Er hat Ihnen das oft angeboten bei den Skulpturprojekten in Münster, aber Sie haben abgelehnt, weil er seine Objekte schon so gezeigt hat, dass sie nicht benutzt werden können. Also er hat offenbar etwas grundsätzlich falsch gemacht. Und waren Sie dann der Ansicht, dass das nicht der Kunst gerecht wurde, die er selber produziert hat?
Nein, das wäre falsch zu sagen. Er hat nichts falsch gemacht. Ich habe es vielleicht ein bisschen arg exklusiv verstanden. Ich habe es mehr das Buch verstanden wie ein Manual, wie man ein Zelt aufbaut oder etwas benutzt.
Es war auch wie ein Versandhauskatalog. Man konnte Dinge quasi bestellen, die man benutzen kann.
Das hieß ja auch Objekte benutzen. Also ich habe das mehr wie ein Neckermann-Katalog verstanden. Und er hatte dann das Angebot, in Krefeld im Haus Esters auszustellen. Und dann wurden die als Kunstwerke präsentiert, auch wenn sie sozusagen nicht in Benutzung waren. Also ich war da vielleicht ein bisschen münsterländisch dickköpfig und habe mehr so utopisch das verstanden, sowas wie ein demokratisches Multiple. Aber der Mann hat als Bäcker gearbeitet, um sich durchzuschlagen in New York, der hatte Kinder und so. Die Naivität war mehr auf meiner Seite.
Kunst benutzen oder nicht benutzen. Hat es nicht auch den Aspekt, dass sie für den Kunstmarkt anders eingeschätzt wird, ob sie benutzt wird oder nicht benutzt wird? Sie könnte ja auch verschlissen werden. Irgendwann geht der Kühlschrank kaputt, den man im Neckermann-Katalog bestellt. Irgendwann geht die Kunst kaputt.
Naja, es gibt eine schöne, ich meine, beim Wilhelm Busch, das ist eine Fundgrube. Der Wilhelm Busch wollte ja Künstler werden, aber einer sozusagen mit Öl und Essig, so richtig Rembrandt, Franz Hals. Aber seine Lebensumstände waren so, der musste Geld verdienen und wurde dann quasi der Erfinder des Comics. Und da gibt es ungeheuer viele Metaphern in der Beziehung zum Kunstbetrieb. So wie beim Maler Kleckse, der Künstler fühlt sich stets gekränkt, wenn es anders kommt, als wie er denkt. Oder die Kunst ist nicht Wahres ohne Aussicht auf Bares. Also insofern, diese Geschichte mit dem Franz Erhard Walter ist interessant. Aber der Walter hat recht und der Wall hatte auch recht. Das heißt, ich als Nicht-Künstler war quasi der Dogmatische. Also insofern ist es mir eine psychologische Sache. Also wie kann ich in irgendeiner Weise ein erfülltes Leben führen, ist vielleicht wichtiger, als sozusagen Recht haben zu wollen.
Also ich muss gestehen, ich sehe das viel positiver als Sie selbst, wie Sie sich verhalten haben gegenüber Franz Erhard Walter zum Beispiel. Ich finde, Sie haben da Ihre Unabhängigkeit als Kurator und man mag das jetzt Sturheit nennen, man mag es Dogmatismus nennen, aber ich würde sagen, es ist auch eine Unabhängigkeit und ein eigenes Urteil dem gegenüber, wie diese Kunst einzuschätzen ist. Und wenn man das Buch liest, das eine Journalistin mit Ihnen gemacht hat, Bestkunst, das Leben von Kaspar König in 15 Ausstellungen.
War das für die Badewanne gedacht?
Ja, meinetwegen, ja. Jedenfalls stößt man sehr schnell auf das Wort Unabhängigkeit und man erfährt sehr schnell, dass Ihnen Unabhängigkeit immer sehr, sehr wichtig war. Und meine simple Frage wäre, als Ausstellungsmacher, unabhängig wovon? Von Trends, von Galeristen, wovon?
Also wenn man quasi der Verbündete ist von irgendwelchen Machenschaften, ob das jetzt marktmäßig ist oder medienmäßig, dann hört der Spaß auf. Wenn es keine Trennung gibt zwischen privat und öffentlich, wenn es keine Trennung gibt zwischen Freundschaft und das eine soll das andere nicht ausschließen, aber wenn es sozusagen klebrig wird, ist es unerfreulich für alle Beteiligten. Und das ist etwas, was leider dieser negative Aspekt hat auch der Kunstbetrieb. Im Moment habe ich oft das Gefühl, dass Künstler sehr kollegial miteinander sind, wenn sie einer gleichen sozusagen BMW fahren oder Mercedes fahren und so. Dann hat man plötzlich Verständnis, so wie Ärzte oder Anwälte. Und vor 30 oder 40 Jahren gab es viel stärkere Abgrenzungen, auch über ästhetische Ideen. Und das ist wichtig, wenn wir diese Sensibilität in der Gesellschaft verlieren. Also ich glaube, die Kunst wird die Welt nicht retten. Aber ohne Kunst und ohne Musik und ohne Poesie ist Zukunft nicht vorstellbar. Und die Dinge sind nicht so kompliziert. Sie sollte man komplizierter machen, wie sie sind, und nicht vereinfachen. Und da ist Kunst als Metapher wirklich interessant. Ja?
Nochmal zur Unabhängigkeit, Herr König. Wie unabhängig oder abhängig ist denn ein Ausstellungsmacher, ein Kurator heute von Galeristen vom Kunstmarkt? Wenn man ein bisschen in die Geschichte geht, zum Beispiel zu der legendären Documenta 5 1972, da findet man auch einen Satz von Ihnen, der sinngemäß lautet, die Documenta war ein Aufbruch, die den politischen Aufbruch von 68 künstlerisch voll ausgeschöpft hat. Da ist nicht die Kunst nach dem Brot gegangen, nicht nach dem Markt gegangen, sondern umgekehrt. Die Galeristen mussten sich nach dem richten, was die Künstler machten und nicht umgekehrt. Ja. Ist das heute noch so?
Nee, heute ist es leider nicht so, aber auch das kann man nicht verallgemeinern.
Nehmen wir doch mal das Mausmuseum, das Sie 1972 bei der Documenta gemacht haben mit Claes Oldenburg. Vielleicht als drittes Beispiel einer Kooperation mit einem Künstler, wieder ein sehr bekannter, tut mir leid. Aber die Idee dieses Mausmuseums war ja, alles aus der Sicht einer Maus zu betrachten. Aus der Sicht einer Maus ist alles riesengroß, eine Tasse ist riesengroß, alles hat monumentale Größe. Schildern Sie doch mal bitte, Herr König, von wem kam die Idee? War das eine Kuratorenidee? War das eine Künstleridee? Und was haben Sie da gezeigt?
Im Atelier gab es ein Regal und das hatte dann so einen Zettel, Museum of Popular Culture von Oldenburg. Und da waren Dinge, die weich sind hart und harte Dinge weich und große klein und kleine groß. Also es war sozusagen ein Sammelsurium einer komplexen, populären Welt da draußen, mit der er sich identifiziert. Es war sozusagen auch Grundmaterial und dann auch Echo auf das, was er gemacht hat. Das, was natürlich bei der fünften Documenta so interessant war, war, dass ein echter Bruch passiert. Es war Arte Povera, es war Konzeptkunst, es war sehr unglaublich vielfältig, eine wahnsinnige Vitalität. Und es gab auch sehr viele verschiedene Vermittlungsformen, die zum ersten Mal aufkamen. Und der Harald Seemann,
der Leiter der Documenta 5,
ja, hat mich damals gefragt, bei der Documenta mitzumachen, bei der fünften Documenta, für diesen Begriff der individuellen Mythologien, aber die Künstler hatte er im Prinzip alle schon eingeladen.
Und diesen Begriff haben Sie eben zerlegt, individuelle Mythologie.
Ja, und dann habe ich eben, ich bin wirklich halbgebildet und habe ihm also einen langen Brief geschrieben und habe gesagt, das ist Käse, Mythologie ist immer kollektiv und nicht individuell. Das ist natürlich eine poetische Freiheit, aber die können sich auch Werbefritzen ausdenken. Und habe dann abgesagt, weil ich sagte, wenn du schon 90% der Künstler eingeladen hast, warum soll ich das dann machen? So, und habe ihm dann eben das Mausmuseum vorgeschlagen. Das ist ein Weltmuseum in Form einer Kamera mit den großen Ohren von Mickey Mouse, einer Nase. Das war sozusagen wie ein Kitzler. Es war sehr sexuelles Motiv. Man ging da rein. Es war männlich, weiblich. Es war rund, es war eckig. Und hatte einen eigenen Kosmos von weggeworfenem Zeug, aber grandios, grandios. Und daraus ist dann etwas Institutionelles geworden und ich fand mich ganz toll. Ich war also dann Museumsdirektor und später bin ich wirklich zufälligerweise Museumsdirektor geworden, weil die hatten ein Dilemma in Köln und dann haben die mich gebeten nach dieser Erfahrung mit der Westkunst, ob ich nicht nach Köln kommen wollte, weil der Laden war so runter, dass die meinten, naja, dieser Depp, vielleicht macht er das. Und dann habe ich verhandelt und verhandelt und verhandelt und viel verlangt, nicht für mich, sondern für den Laden. Und dann war das möglich, das ist wie ein großes Kaufhaus, wo alles in den Regalen war, aber keine Kundschaft, da war keine Lebendigkeit. Und ein Laden, der runter ist, ist relativ leicht wieder hochzukriegen als umgekehrt.
Ja? Der Kaufmannssohn gesprochen.
Ja, so, ja.
Also Direktor waren Sie jedenfalls zweimal Direktor eines Museums, in Köln im Museum Ludwig ab 2000 und 1972 schon bei der Documenta. Das war auch der offizielle Titel dieser Sektion der Documenta 5. Maus Museum, Künstler Claes Oldenburg, Direktor Kaspar König. Eine Selbstbeschreibung von Ihnen lautet sozusagen der Macher. Das komplette Zitat, ich habe bei großen Projekten die Zusammenarbeit mit Leuten gesucht, die definitiv besser waren als ich selber. Und weiter, das ist für mich immer eine inspirierende Strategie gewesen und meistens auch ein großer Vorteil. Ich bin dann sozusagen der Macher, aber bestehe darauf, dass der jeweilige andere bestimmte Aspekte besser kann als ich. Das ist eine Dynamik, die sehr wichtig ist.
Das ist aber etwas, was ich von Künstlern gelernt habe, zum Beispiel der Oldenburg. Insofern ist das schon eine ganz gute Lehre.
Was lernt man da, dass Künstler anders entscheiden als Kuratoren?
Naja, Kuratoren sind ja nur Mittler. Man muss schon eine Vorstellung haben, was man will, aber die auch begründen können. Und die Eitelkeit müsste man weitgehend zurücknehmen, weil entweder die Sache hat einen Sinn, aber dann stellt sich das erst Jahre später aus. Kunst und auch Museen und so können eine sehr schöne Zeitmaschine sein. Als 16-Jährige waren sie im Kunstmuseum Basel, sie gucken sich das an. Und heute sehen sie die gleichen Sachen, an der gleichen Stelle manchmal vielleicht, ja. Direkte Nachkriegszeit, Picasso, Braque. Und heute haben sie ein Interesse an Dingen anders als vor 40, 30, 20 Jahren. Und das ist sehr wichtig und sehr interessant.
Das habe ich auch bei Ihnen gelernt, Herr König, dass beim Umgang mit Kunst nicht nur die Kunstgeschichte wichtig ist, sondern ganz wichtig ist auch die eigene Geschichte. Wörtlich bei Ihnen, was hast du gesehen, als du 18 warst?
Ja. Und all die Dinge, die mich damals total bewegt haben, also sowjetischer sozialen Realismus oder ein Dali-Bild vom spanischen Bürgerkrieg, sind Sachen, die mich heute so gut wie überhaupt nicht interessieren.
So, aber dann geht es ja gar nicht um eine Prägung, die man mit 18 bekommen hat, die ein ganzes Leben lang beschäftigt, sondern eher um eine Erfahrung, die man wieder revidieren kann. Das ist der Grundgedanke bei Ihnen dann dahinter.
Ja, ja, klar.
Auf die Frage, was hast du mit 18 gesehen, welche Kunst, kann ich sagen, die Ausstellung Von hier aus in Düsseldorf, Kurator Kaspar König. Das war eine Überblicksausstellung über deutsche, westdeutsche Kunst. Und das war eine sehr interessante Ausstellungsarchitektur. Ja. Wurde gezeigt in den Messehallen in Düsseldorf, in einer riesigen Messehalle. Und man ging eine schräge, ganz lange schräge Rampe nach oben. Und stand dann, wenn man in die Messehalle hineinging, eigentlich auf so einer Art Balkon oder einer Aussichtsplattform. Und stand über der ganzen Kunst, die unten in Kojen zu sehen waren, so würde man es bei einer Messe zumindest sagen, abgeteilt durch Stellwände. Weshalb haben Sie diese sehr merkwürdige oder zumindest ungewöhnliche Ausstellungsarchitektur gewählt, dass man erstmal über der Kunst steht und einen Überblick hat?
Die Grundidee war sozusagen wie in der Archäologie, wo Sie einen Plan sehen, wo das Ganze in die Fläche gebügelt ist. Aber in Wirklichkeit ist es ein Hügel und der Parthenon steht oben auf dem Hügel. Aber es gibt sehr viele verschiedene Tempel und so weiter.
Das war dann der Tempel Blinky Palermo, der Tempel Jörg Immendorf,
ja,
der Tempel Josef
Beuys.
Idee.
Und die Grundidee war, man hat zwei Zentren. Das eine Zentrum war dieser große hohe Turm von Kirkeby, ein gemauerter Turm von 20 Metern. Und der andere Zentrum war eine elektronische Sixtinische Kapelle von Peik mit Monitoren in 5 Kreisen, die sie nach oben hin verjüngten. Und darunter oder daneben waren Cafés, also eine Ausstellung mit 2 Cafés. Und in der Regel, wenn man da irgendwo hingeht, sagt dann, danach treffen wir uns im Café. Und dann war immer klar, man trifft sich grundsätzlich zu 50% im falschen Café. Und das war die Grundidee der Ausstellung, dass kein Weg vorgeschrieben war, sondern ganz und gar konnte man sich selber da irgendwie verlieren und in diesem Chaos. Und alle Künstler hatten die Möglichkeit zu wünschen, in welch einem Behälter sie ihre Sachen zeigen wollten. Also Thomas Schmidt zum Beispiel sagte, ich bin lieber hier, das ist wie ein kleiner Zoo, alles kleinmaßstäblich. Und der Baselitz, der war da irgendwie im Elefantenhaus. Und der Polke hatte gesagt, er möchte den größten Raum haben und er wollte allein entscheiden, er würde 60 Bilder bringen und dann würde man 20 bis 30 zeigen und dann dürfte ich dabei sein, müsste aber die Schnauze halten, wenn er die aufhängt. Dieter Roth zum Beispiel hat gesagt, ich mache grundsätzlich nichts mit dir, ich vertraue dir nicht, du bist ein Lump, ich lasse mich vertreten durch deine Frau, ja, und so weiter. Es war quasi anarchisch und bestimmte Künstler waren nicht in der Ausstellung. So zum Beispiel Kippenberger war nicht in der Ausstellung. Weil der wollte natürlich, alle wollten irgendwie den Leithammel spielen. Und das Problem war, dass aus jeder Stadt, aus jeder Szene, jeder Zweite quasi passen musste. Und von der Akademie, da war ich gerade berufen worden, war eigentlich nur der Richter da und Fritz Schwegler. Aber die Akademie hat 38 oder 40 Professoren. Ich war total unten durch. Ja, war nach der Westkunst genauso. War total, also nach der Westkunst bin ich ein ganzes Jahr, habe ich nur gejobbt für das Goethe-Institut in Rumänien, in Bulgarien, überall, wo keine Sau hin wollte, mit meinen Dias und habe das gemacht. War ja interessant.
Weil Sie beim Establishment unten durch waren.
Ja, das war sozusagen, man war unten durch. Insofern, der Kunstbetrieb ist natürlich wahnsinnig konform geworden. Ja.
Herr König, ich glaube, wir müssen noch über die Skulpturprojekte wenigstens einmal sprechen. Die haben Sie 1977 zum ersten Mal veranstaltet, gegründet gemeinsam mit Klaus Bußmann in Ihrer Heimatstadt in Münster, wo Sie katholisch erzogen wurden, wo Sie, als Sie Leiter der Skulpturprojekte waren, auch immer wieder mehrere Monate gewohnt haben im Haus Ihrer Mutter. Sie haben eine enge Beziehung der Stadt. Die Stadt hat mittlerweile auch eine enge Beziehung zur Kunst. Das ist sichtbar, weil viele dieser Skulpturen von der Stadt auch angekauft wurden, dort zu sehen sind. Was Sie oft gefragt werden in diesem Zusammenhang ist, ob Sie Ihre Heimatstadt Münster so etwas wie eine ästhetische Bildung vermitteln wollten, indem Sie die Skulpturprojekte gegründet haben.
Also meine Heimatstadt war das nie. Ich bin immer stolz darauf, Münsterländer zu sein. Ich bin auf dem Dorf im Münsterland groß geworden. Meine Geschwister sind alle Münsteraner. Und das ist mehr so spießig, bürgerlich. Und Bußmann hat gesagt, wir brauchen eine Aufklärung. Die Leute müssen einfach mal wissen, was ist die Geschichte moderner Skulptur, also von Rodin bis Calder. Und ich kannte den Bußmann nicht, aber seine Schwester und meine Schwester, die haben zusammen Abitur gemacht und die Mutter von Bußmann und meine Mutter waren im gleichen Kirchenverein. Aber Bußmann kannte ich nicht, ein großer Kunsthistoriker, ein doller Kenntner von Architektur. Und dann hat er mich gefragt und dann habe ich sofort gesagt, naja, Münster will ich nie wieder sein und so, höchstens mal Weihnachten. Dann hat er mich eingeladen in Paris, in einem sehr schönen Lokal, richtig gut. Und das hat mir gut gefallen, also diese Grandezza. Und dann habe ich mitgemacht und war zuständig für den aktuellen Teil. Und insofern ist es eine sehr westfälische Angelegenheit, dass diese Ausstellung nur alle 10 Jahre ist. Und relativ wenig passiert, aber das auf höchstem Niveau. Und die Feindschaft zu dieser Ausstellung war unermesslich groß. Die Zeitungen, die haben also Gift und Galle gespuckt. Und heute ist man sehr stolz. Und dann fragt man sich, was hat man falsch gemacht? Und es heißt immer noch Skulptur. Aber die Gattung der Skulptur hat sich so erweitert, dass man dann fragt, ist es denn noch gerechtfertigt, das so noch zu nennen?
Das ist sehr vielfältig, was da zu sehen ist unter dem Titel Skulpturprojekte. Ja. Im letzten Jahr 2017 war zum Beispiel ein Werk von Pierre Hugues zu sehen. Er hat eine aufgelassene Eissporthalle verwandelt in ein gleichzeitig hochtechnisiertes und postapokalyptisches Gelände, so eine Art Mondlandschaft. Dann war von Aysche Erkmann ein Steg im Hafengebiet zu sehen. Sie hat einen Steg gebaut, aber unterm Wasser ein paar Zentimeter. Das Bild ging auch durch die Medien. Da gingen Leute über den Steg und es sah so aus, als würden sie über das Wasser gehen. Ja. Ich habe eine ganz einfache Frage, Herr König. Was ist denn eine Skulptur heute?
Naja, Skulptur ist eigentlich das, was man, wenn man da im Dunkeln hinläuft, sich in den Kopf stoßen kann oder so. Also etwas, eine gute Skulptur ist etwas, was einen Raum nicht besetzt, sondern Raum schafft. Das ist sehr schwer zu sagen. Ich meine, zum Beispiel dieses über das Wasser gehen, da war dann am Ende waren die Auflagen so groß, dass da 4 Leute vom DLRG als Rettungsschwimmer waren, weil man konnte ja ins Wasser fallen und es sind auch relativ viele ins Wasser gefallen mit ihren Handys, die haben sich selber fotografiert und sind ins Wasser gefallen. Aber das ist dann natürlich eine große Hypothek, weil plötzlich gibt es Zeiten, wo man dann aufs Wasser gehen kann, statt 24 Stunden. Und dann wird es reguliert wie in Disneyland und dann verliert es natürlich sehr stark an Magie, weil dann ist es nur noch über die Idee von Kunst wahrnehmbar und nicht einfach das Phänomen, übers Wasser zu gehen. Also vor 20 Jahren waren 4 oder 5 Künstlerinnen, die sich mit der menschlichen Figur beschäftigt haben. Und dann kam Stefan Balkenhol, das war eine Idee vom Ammann. Und das wurde plötzlich sehr interessant. Da gab es jemanden, der die Figur als Sinnbild der Skulptur, humanistisch, real, 1:1, nicht gebrochen als Zitat, hatte. Und dadurch entstand natürlich eine erstaunliche Lebendigkeit. Weil es sehr gut möglich ist, dass irgendwann dieser Begriff der Skulptur sich wieder fokussiert.
Sie haben 2 Söhne, Herr König, die sind beide Galeristen.
Ja.
Johann und Leo. Leo ist ein New York Galerist, Johann ist ein Berlin Galerist und seit vergangenen Herbst auch ein London Galerist. Ich habe vorhin so ein paar Prinzipien einfließen lassen, die Sie als Ausstellungsmacher haben. Also die Unabhängigkeit war so eine Sache. Man könnte auch zitieren, Pragmatismus und Initiative, sich reinknien ist etwas, was man immer wieder findet.
Zum Beispiel der Johann, der sagt, also nur weil die Künstler bei ihm ausstellen, würde ich die ja gar nicht... Aber der ist sehr, sehr generationsbezogen, der ist sehr auf Erfolg aus. Und insofern ist das dann oft nicht so für mich so interessant.
Haben Sie denn Prinzipien, die Sie selbst an sich entwickelt haben als Ausstellungsmacher, weitergegeben an Ihre beiden Söhne?
Naja, ich habe ja mehrere Kinder. Ich hätte jetzt nicht gesagt, mach das nicht und so, lass das sein, dann hätten sie es ja erst recht gemacht. Und ich meine, es ist interessant, zum Beispiel der Johann hat ein wunderschönes Haus jetzt gekauft aus den 20er Jahren, so ein Reihenhaus. Dann hat er mich gefragt, ich soll kommen und er müsste da mit dem Notar sich treffen und dann könnte ich mit den Kindern was machen. Und dann war ich da, habe mir das Haus angeguckt und habe gesagt, das ist wirklich ein superschönes Haus. Sehr interessant, aus den 20er Jahren, ein wunderbarer Garten, auch die Gegend ein bisschen spießig, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe gesagt, du musst das unbedingt so lassen, wie es ist, vielleicht neue Elektrizität oder eine Heizung. Und da sagt er, ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich dachte, ja, wer macht denn die Bauleitung und so, weil das war ziemlich runtergekommen. Dann sagt der David Chipperfield, ich sage, ja, das war ein totaler Supername. Dann sagte ich, ja, aber wenn ich es verkaufen will, kann ich das für sehr viel mehr verkaufen, weil der Chipperfield hat es ja renoviert und den interessiert das. Das heißt, der tickt vollkommen anders. Der ist ein Entrepreneur, der hat eine Kirche gekauft, eine brutalistische Kirche für 1 Euro oder was. Also der traut sich was. Aber dessen Prinzip ist, die Künstler müssen alle irgendwie erfolgreich sein. Das ist etwas, was mich weniger interessiert, aber zugleich bin ich der Vater und er ist der Sohn.
Mit den Kontakten zu Künstlern.
Also der sagt auch, da ist eine Gruppe von amerikanischen Sammlern und ich komme da hin und so. Dann sagt er auch, oh, yeah, this is my dad, he thinks everything I do is only to make money oder so. Das finden die Amis natürlich gut. Ja, also der ist auch clever.
Sie haben so viele Kontakte selbst zu Künstlern, zu Ausstellungsmachern, zu Kollegen. Sie sind letztens in einem Artikel ein 74-jähriger Networker genannt worden. Mit diesen Kontakten hätten Sie locker selber Galerist werden können an verschiedenen Stellen Ihres Berufslebens, als es auch mal nicht geklappt hat, nach der Westkunst zum Beispiel oder auch später. Warum haben Sie das nie gemacht?
Ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie.
Eine Kaufmannsfamilie.
Ja, und hatte natürlich auch das Gefühl, wie ich also da weggegangen bin, das weiß ich aber erst im Nachhinein, und total auf Unabhängigkeit gepocht habe, dass wenn es schief gegangen wäre, hatte ich irgendwo noch ein Netz, auf das ich irgendwie abgesichert gewesen wäre. Also das sage ich jetzt so im Rückspiegel aus der Distanz heraus. Und ich musste natürlich auch meine nicht-akademische Karriere in irgendeiner Weise kompensieren. Ja? Also ich habe meine Bildung, ich bin manchmal 3-4 Mal in der Woche im Kino gewesen, ich habe sehr viel Zeit in Bibliotheken, ich habe mich überall rumgetrieben. Ich bin ein totaler Fan, was Museen betrifft. Kunstmessen interessieren mich nur hin und wieder mal, aber dann gucke ich mir alles an, egal. Und ich habe eine Technik entwickelt, dass ich rumgehen kann, ohne irgendwie belämmert zu werden.
Das machen Sie, indem Sie im richtigen Moment immer wegschauen? Oder
ja,
wie machen Sie?
Also das habe ich aber vielleicht im Internat gelernt. Da konnte ich mich selber beschützen, meinem eigenen Interesse nachgehen, aber trotzdem so tun, als würde ich mit Skat spielen. Das heißt, ich bin anti-institutionell einerseits und liebe Institutionen, wenn sie denn eine Vitalität haben, ohne was auszuschließen. Wie ich zum Beispiel an die Städteschule gekommen bin und wie ich da Rektor wurde, haben Freunde von mir gewettet, ich bleibe keine 2 Semester und fliege da raus. Ich bin 12 Jahre geblieben. Das Gleiche war in Köln.
Und also, da hätte sich der Job des Galeristen immer verboten.
Nö, ich habe eine Situation gehabt, wo meine Frau damals sagte, du bist arbeitslos. Und ich sagte, sag mal, was willst du eigentlich? Wir haben eine gute Wohnung, wir kaufen Bücher, ohne uns einschränken zu müssen. Wir kaufen jede Menge CDs, wir machen Urlaub, wir saufen guten Wein und keinen schlechten. Aber die hatte das Gefühl, ich sei arbeitslos. Und dann bin ich eben Professor geworden in Düsseldorf. Und das war interessant, da waren mehrere Leute total scharf auf den Job. Das war eine C4-Professur für immer. und es war ausgeschrieben, dass ein abgeschlossenes Hochschulstudium ist nicht Voraussetzung. Insofern habe ich mich dann beworben, weil sonst hätte ich mich ja gar nicht bewerben brauchen. Sozusagen, du hast keine Chance, nutze sie. Und habe dann eben diesen Job bekommen, weil ich sagte, ja, vielleicht klappt es. Ich habe ja nichts zu verlieren, aber irgendwie habe ich mich durchgeschlagen.